Ja, für die, die mich nicht kennen, Steffen Höhme. Die Gemeinde ist in Mülheim an der Ruhr und es ist auch wieder sehr schön, bei euch zu sein, in Brückenbracht. Wie viele Bibelstellen waren das nochmal, Doris? Über 120. Okay, wann war das heute Nachmittag mit diesem, bei euch, 15 Uhr? Aber du hast ja gesagt, wir müssen nicht Punkt 15 Uhr, ne? Kann noch ein bisschen später werden. Okay, ich denke, das kriegen wir hin. Nein. Ja, die Doris hat es ja schon vorweggenommen. Genau, es scheint um das Reich Gottes zu gehen. Und ich habe die gleiche Eingangsfrage wie du gehabt. Die kann ich natürlich jetzt nicht nochmal bringen. Die ist ja schon abgeerntet. Aber ich als Betroffener, ich saß ja da und hab mir deine Frage überlegt, was für Ziele hast du im Leben? Und ich dachte so, oh, jetzt fragt die mich das, was für Ziele habe ich denn eigentlich im Leben? Das wollte ich euch doch alle fragen. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so eine leichte Frage. Und ich will es mal ein bisschen runterbrechen. Also was, hast du ein Ziel im Leben? Selbst das ist ja nicht selbstverständlich. Also es gibt Leute, die einfach so, ne, in den Tag, in die Woche, in den Monat hineinleben und mal gucken, was kommt. Also vielleicht in Mitteleuropa jetzt nicht so viele, ne, aber in anderen Teilen auf der Welt ist das, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen weiter verbreitet. Ja, aber was ist dein Ziel? Oder hast du ein Ziel? Einfach mal ganz vorsichtig nicken, unauffällig, dass der Nachbar das nicht merkt. Ja, doch. Ja, 2, 3 haben doch ein Ziel. Sehr gut. Dann ist ja noch Platz, da ist ja noch Luft nach oben. Und ich habe heute sozusagen als Empfehlung für ein Ziel für uns eben dieses Reich Gottes, was ich uns ans Herz legen möchte, darüber nachzudenken, ob das nicht auch ein Ziel wäre für uns im Leben. Und ich fange mal ganz vorsichtig an. Genau, oh, danke. Zu heftig draufgedrückt. Genau, Ziel. Was ist denn eigentlich ein Ziel? Beim Sport ist es klar, ne? Hier bin ich und da hinten muss ich hin. Ne? Oder da muss irgendwas rein oder, ne? Also so, und das auch möglichst schnell. Aber im Leben, was ist denn eigentlich ein Ziel? Stellt euch mal eine Gruppe vor, die einen Berg besteigen will. Hat jemand schon mal einen großen Berg bestiegen? Ja, 2, 3, sehr gut. Mhm. Gute Leute, diese Gruppe, alle fit, durchtrainiert, alle motiviert. Aber jeder hat so seine eigene Agenda bei dieser Bergbesteigung. Der Fotograf bleibt alle 100 Meter stehen und guckt und sagt so, oh, das Licht, prima, ja, das Licht. Das Licht ist gut, hier muss ich unbedingt erstmal ein Foto machen. Der Hungrige fragt schon seit einer Stunde, wann ist endlich Pause? Der Besorgte schaut ständig aufs Handy. Was sagt das Wetter, was sagt der Wetterradar? Und oh, die Kinder zu Hause haben geschrieben, oh, da muss ich erstmal nachgucken und ist ständig abgelenkt. Der Ehrgeizige ist schon 30 Meter voraus und schaut ungeduldig zurück auf die Gruppe, wo bleiben denn die anderen? Und so ist jedem auch bei so einer Gruppe, bei so einer gemeinsamen Bergbesteigung, so ist jedem etwas anderes wichtig. Und das hat natürlich irgendwie auch so seine Berechtigung. Aber ohne jemanden, der das Ganze im Blick hat, das Ziel, die Route, das Wetter, die Kräfte der anderen, den sicheren Abstieg auch hinterher, entsteht irgendwann doch schlechte Stimmung oder die Tour endet vielleicht im schlimmsten Fall auf halber Strecke oder im Nebel oder im Rettungseinsatz. Wir merken, ein Ziel ist mehr als nur ein Endpunkt, wo es hingehen soll. Das Ziel hat Auswirkungen auch auf unterwegs. Oder mein persönlich aktueller Impuls. Er gibt die Richtung vor. Er setzt Prioritäten und er entscheidet, also der Blick auf das Ziel, ne? Er entscheidet, welche Stimme hat in mir gerade das Sagen. und welche muss vielleicht warten? Das ist die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte. Wer gibt bei mir, wer gibt bei dir die Richtung vor im Leben? Auf welche Stimme hörst du, wenn du durchs Leben gehst und ich glaube, so die meisten von uns schon irgendwie auch so mit Zielen unterwegs sind? Ihr kennt das sicherlich aus dem eigenen Leben. Da gibt es deinen inneren Stressmonitor, der dir sagt, erst wenn alles erledigt ist, dann ist es gut. Da gibt es für andere einen inneren Perfektionisten, der sagt, erst wenn alles sehr gut ist, dann ist es erledigt. Oder es gibt für manche den inneren Zweifler, der sagt, ob das wirklich geht. Das kann doch nicht gut gehen. Unmöglich. Und dann gibt es auch den Erschöpften, der sagt, ich kann nicht mehr, obwohl er eigentlich noch könnte. Oder den Ängstlichen, der sagt, was wird aus dem, was mir eigentlich wichtig ist? Was wird aus unserer Gemeinde, was wird aus dem Glauben und aus dem, was ich kenne, was ich, seitdem ich Christ bin, kennengelernt habe? Vieles, was es vielleicht heute nicht mehr gibt. Und auch diese Stimmen sind wichtig, sowohl als Gemeinde als auch als Einzelne, diese zu hören und diese auch einander mitzuteilen. Auch diese Stimmen sind wichtig für ein gemeinsames Ziel. Treue ist keine Schwäche. Nur wenn die Angst das Steuer übernimmt, wird aus Treue Enge. Aus Sorge um die Wahrheit wird Misstrauen gegenüber anderen Menschen. Und aus dem Wunsch, das Gute zu bewahren, wird manchmal Härte gegen die, die vielleicht anders denken und andere Dinge wichtig sind bei dem gemeinsamen Unterwegssein. Nochmal zurück zu den verschiedenen Stimmen in uns. Alle haben doch irgendwie auch ihren Sinn. Aber wenn keiner da ist, der die Richtung vorgibt, die Prioritäten setzt und entscheidet, was hier und jetzt gerade dran ist, dann entscheidet irgendwann nicht mehr ich, sondern andere. Oder die, die am lautesten sind, die am lautesten ihre Bedürfnisse und ihre Prioritäten reinbringen. Oder die dringlichste oder auch die ängstlichste Stimme. Und dann merke ich vielleicht manchmal erst nach Jahren, dass ich zwar viel unterwegs war, auch eben im Glauben, nicht nur tatsächlich so auf dem Berg, aber doch irgendwie nirgends angekommen bin. Und daher, alle diese Stimmen brauchen das Gleiche, jemanden, der das Ganze sieht, der nicht von Angst und auch nicht nur von Liebe regiert wird. Der sagt, ich kenne den Weg, ich gehe mit, ich begleite dich. Denn das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Vertrauen in den Wegbegleiter. Ich komme nochmal zurück auf unsere Bergfreunde. Was diese Gruppe braucht mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Meinungen, ist ein Bergführer. Und das ist nicht nur jemand, der den Weg kennt, sondern derjenige, der entscheidet, wann, was zu machen ist. Der sagt, jetzt machen wir eine Pause, obwohl der Sportliche noch keine bräuchte und der Hungrige schon vor einer Stunde die Pause gebraucht hätte. Jetzt brechen wir ab. Wenn der Nebel aufkommt oder irgendeine andere gefährliche Situation sich auftut, damit eben alle entweder oben ankommen oder auch wieder den sicheren Abstieg gemeinsam schaffen. Obwohl manche in der Gruppe darüber eine ganz andere Meinung garantiert hätten, wenn das Wetter kippt. Oder der sagt, wir gehen weiter. Auch wenn es unbequem wird und manche vielleicht lieber umkehren würden. Und so ein Bergführer, der setzt Prioritäten, der muss Prioritäten setzen. Er übernimmt die Verantwortung, nicht weil er der Lauteste ist, sondern weil er das Ganze sieht, die ganze Gruppe und das Ziel. Die ganze Gruppe und das Ziel. Und weil ihm diese Menschen für diese konkrete Situation anvertraut sind. Und die gute Nachricht für uns, wir haben einen solchen Bergführer, nämlich Jesus Christus. Unser Ziel ist das, wofür er gelebt hat, gestorben und auferstanden ist, nämlich sein Reich, das Reich Gottes. Deshalb meine These und Hoffnung für heute Morgen: Gottes Reich, dein Ziel. Jetzt kommen wir zu der Frage, was ist das Reich Gottes? Du hattest das ja auch schon angedeutet, dass es eine Fülle von Bibelstellen gibt und natürlich werde ich nicht ganz alle, sondern nur 119 oder vielleicht noch ein paar weniger mit reinnehmen. Beim Reich Gottes denken viele wahrscheinlich das klingt so nach einem Ort, ne? Auch so aufgrund dessen, wenn Jesus das beschreibt, dass das Reich Gottes ist nicht hier, es ist da, also es scheint so wie ein Ort zu sein, aber es ist eigentlich kein Ort. Nicht der Himmel als irgendein ferner Ort, später da oben. Das griechische Wort für Reich Gottes, Basileia, bedeutet Königsherrschaft. Die Herrschaft eines Königs, sein Reich. Und das könnte sozusagen hier oder da oder dort oder könnte auch immer mal woanders sein. Gemeint ist natürlich Gottes Herrschaft, sein Regieren. Sein Wille, der Wirklichkeit wird. Das hast du, glaube ich, auch gesagt. In Menschen, in Gemeinschaften und letztendlich erstmal in dieser Welt, in der wir alle leben. Und die Bibel sagt etwas Erstaunliches: Diese Herrschaft ist nicht erst in Zukunft, sondern sie hat begonnen mitten unter uns. Jesus sagt es selber: Das Reich Gottes ist mitten unter euch, schon damals vor 2000 Jahren, in Lukas 17. In den Evangelien spricht Jesus, über 120 Mal, habe ich auch. Hat gestimmt, Doris, sehr gut. Gut recherchiert. Über 120 Mal vom Reich Gottes, beziehungsweise von Gottes Basileia, seiner Königsherrschaft. Häufiger als noch vom Glauben. Häufiger als von Liebe. Häufiger als von Gebet. Nicht, dass die anderen Dinge jetzt unwichtig wären. Ne? Ich möchte jetzt keinen auffordern, das sein zu lassen mit dem Gebet und mit der Liebe und mit dem Glauben. Aber das ist so ein bisschen unterschätzt mit dem Reich Gottes. Ne? So irgendwie, das gibt es in der Bibel, aber ist das nicht was für später? Kommt das nicht noch? Offenbar war es auch Jesus besonders wichtig und auch ist es auch Gott immer noch wichtig oder sogar sehr wichtig. Die Frage ist, wo ist dieses Reich Gottes? Wo findet man es? Jesus antwortet auf die Frage seiner Jünger nicht mit einer Adresse, nicht mit Koordinaten, sondern mit Bildern, mit sehr vielen Bildern und Vergleichen. Gottes Reich ist wie? Und selbst wenn ich die alle nennen würde, wäre der 15-Uhr-Termin schon, wird man doch schaffen. Gottes Reich ist wie ein Sauerteig, den eine Frau unter das Mehl mischt. Unscheinbar, unsichtbar und doch verändert er alles von dem ganzen Teig. In Matthäus 13. Gottes Reich ist wie ein Schatz im verborgenen Acker. Wer den findet und verkauft alles, nicht aus Pflicht, sondern weil er so eine große Freude über sein Glück hat. In Matthäus 13 nachzulesen. Oder Gottes Reich ist wie ein ganz, ganz kleines Senfkorn. Es ist, wir wissen mittlerweile, es ist nicht das kleinste Korn, aber trotzdem zu biblischen Zeiten eines der kleinen Körner, aus dem ein großer, stattlicher, wir nennen es mal Baum, als Nicht-Botaniker, wird, in dem sogar Vögel nisten, nach Matthäus 13. Mit anderen Worten, Gottes Reich kommt nicht groß mit Lärm daher, dass es alle sehen würden und alle, das klingt gut, da möchte ich auch rein. Es kommt nicht mit Machtdemonstrationen, aber es wächst beständig. Es durchdringt alles. Es beginnt klein, aber es verändert alles. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen praktischer werden. Woran erkennen wir das Reich Gottes? Paulus, auch der hat was dazu zu sagen, bringt es in einem einzigen Satz auf den Punkt. Gottes Reich ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das sind ja auch so große, große, große Schlagworte. Wenn wir die so als Dreierpack hören, nach Römer 14. Und das soll kein frommer Satz für Sonntagmorgen sein, auch wenn da so drei wichtige Statements drin stecken, sondern es ist und bleibt auch für uns eine Herausforderung. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und Paulus schreibt das an eine Gemeinde, an die Christen in Rom, die sich über Kleinigkeiten streitet, über Speiseregeln, über Feiertage, über Fragen, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Und er sagt, Leute, Römer, Landsleute, ihr habt den Fokus verloren. Worüber ihr streitet, ist nicht Gottes Reich. Denn Gottes Reich erkennen wir an drei Dingen. Gerechtigkeit und nicht, wer hat Recht, sondern wie handle ich dem anderen gegenüber fair, liebevoll und wahrhaftig? Frieden. Frieden, nicht nur Frieden mit Gott, sondern wie gehe ich gerade mit dem um, der nicht meiner Meinung ist? Und eigentlich ist das für Christen die Riesenchance in unserer heutigen Zeit, auch in unserer Gesellschaft, das vorzuleben. Wie gehen wir miteinander um? In einer Zeit, wo es ja schwer geworden ist, die Meinung des anderen stehen zu lassen. Und Freude. Freude im Heiligen Geist, das ist nicht Stimmung, das ist nicht Oberflächlichkeit, sondern schon eine tiefe Freude, die entsteht, wenn ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Woran sieht man diese drei Dinge, Gerechtigkeit, Frieden und Freude? Nicht in frommen Worten, sondern Gerechtigkeit sieht man dann, wie jemand redet, wenn der andere nicht im Raum ist. Wie wir über andere reden, die nicht da sind. Und die sicherlich nicht nur, wie wir selber auch, immer nur Gutes und Richtiges gesagt haben. Frieden sieht man daran, wie jemand mit dem umgeht, der ihn enttäuscht hat. Also, es gibt ja viel, aber das geht ja gar an. Ne? Und Freude sieht man daran, ob es auch dann noch trägt, wenn das Leben schwer wird, wenn Dinge passieren, die uns gar nicht gefallen. Unser Alltag ist dafür jeden Tag für das Reich Gottes ein Testlauf. Von mir weiß ich bestehe ihn nicht jeden Tag. Zwischen dem, was ich will und zwischen dem, was ich tue, Paulus hat das auch mal sehr schön ausgedrückt, ist ganz oft eine Lücke. Und deswegen die Frage, wie kommt Gottes Reich in mein Leben oder so rein, dass es mein Leben beeinflusst und im besten Fall auch noch ein bisschen das Leben der anderen, mit denen ich zusammenkomme. Wie kommen also Gerechtigkeit, Frieden und Freude in mein Leben, in meinen Alltag? Nicht nur sonntags in der Predigt, sondern ne, Montagmorgen um wann auch immer der Wecker klingelt oder irgendwelche anderen Menschen ne, einen dazu ermutigen, dass das vorbei ist mit der Nacht. Wie wird das mehr als ein schöner Anspruch? Jesus gibt auch hier selbst die Antwort und er tut das nicht mit einer frommen Empfehlung, sondern mit einem Befehl. In Matthäus 6, der Vers 33, das ist auch so ein Kernvers, ne, der das gut ausdrückt. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Zwei Worte in diesem Satz haben es in sich. Trachtet und zuerst. Dieses trachtet im Griechischen, zazete, könnt ihr wieder vergessen. Ne? Es sei denn, fährt jemand nach Griechenland noch in diesem Sommer? Dann hättet ihr das gut gebrauchen können. Zazete, ein Imperativ und dann in Präsens Gegenwart. Also nicht für später, für jetzt und dann auch noch so eine Imperativ, Befehlsform, Aufforderung. Nicht, ach, passt es heute, passt es nicht. Da steckt eine Erwartung dahinter. Kein einmaliges Suchen, kein, ich habe mich ja mal früher entschieden, aber heute habe ich mich anders entwickelt. Sondern ein beständiges, andauerndes Ausgerichtetsein. Es geht um das, wo wir die meiste Energie hineinstecken, wonach wir trachten, wonach wir streben, was unser Herz und unseren Sinn füllt, wonach wir wirklich streben und trachten. Woran merken wir, was uns wirklich wichtig ist? Die ehrliche Antwort findest du nicht in dem, was du sagst. Und schon gar nicht, wenn ich das jetzt als Frage im Gottesdienst sage. Ne? Dann kommt, wonach strebt ihr als allererstes? Das Reich Gottes? Sehr gut, das ist schon mal eine richtige Antwort. Oder Jesus, Jesus hätte ich auch. Ne? Also Jesus ist immer die richtige Antwort. Aber das ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht immer nur das, wonach wir streben. Sondern, wonach trachtest du? Was, und wir können es auch daran sehen, was steht in deinem Kalender für Termine? Wo geht dein Geld in Überweisungen hin? Kannst du ja mal so ein bisschen durchgucken, überlegen, ne? Wo hast du das letzte, ne, die letzte größere Summe hinüberwiesen? War das vielleicht der eigene Urlaub oder war es für Jesus? Oder, also ich will es jetzt nicht gegeneinander ausspielen, ne, aber in dem, worüber du am meisten nachdenkst, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst. Das meint trachtet. Und Jesus verstärkt das noch durch dieses kleine, unauffällige Wörtchen zuerst. Proton im Griechischen genannt. Achso, ihr fahrt ja alle nicht nach Griechenland, also könnt ihr wieder vergessen. Nicht nur zeitlich zuerst, sondern rangmäßig an erster Stelle. Albrecht Bengel, so ein Theologe von früher, ein bisschen früher, hat geschrieben, hat das sehr prägnant zusammengefasst. Wer das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zuerst sucht, wird bald nur noch danach suchen und nach nichts anderem mehr. Oh, das ist aber, oh, da hat er aber was vorgelegt, der Herr Bengel. Was Jesus uns da sagt, ist aber auch ein Versprechen. Wer sein Leben konsequent auf dieses Reich Gottes aussucht, danach trachtet, zuerst danach trachtet, merkt, die anderen Stimmen, und ich glaube, weiß nicht, der Alfred Bengel hat das, also bei mir sind die anderen Stimmen trotzdem noch da, aber der kann vielleicht merken, dass die anderen Stimmen in den Hintergrund geraten, etwas leiser werden, nicht mehr so entscheidend sind, wenn mal das eine oder andere doch nicht klappt, was ich mir auch noch vorgenommen hatte. Die anderen Stimmen könnten leiser werden. Der Stressmaker, der nie fertig wird. Der Perfektionist, dem es nie ausreicht, etwas geschaffen zu haben. Der Zweifler, der sich nie sicher ist. Und der Ängstliche, der das ihm Vertraute einfach nicht loslassen kann. Diese Stimmen, würde ich sagen, die verschwinden nicht, aber sie finden ihren richtigen, ihren angemessenen Platz. Und ich komme gar nicht so weit runter, ne, ohne das Mikrofon zu verlassen, aber eigentlich noch weiter unten. Und jetzt gibt es jemanden anders, der das Ganze sieht, der sagt, ich trage das mit. Du bist nicht allein. Du musst nicht alleine danach trachten und zuerst. Ich helfe dir, weil ich das große Ganze sehe, weil ich dein ganzes Leben schon sehe, auch das, was noch kommt, was für uns ja noch offen ist. Wir können zurückblicken und sagen, das und das war gewesen. Unser Bergführer, er setzt Prioritäten, und er lädt uns ein, dieselben Prioritäten von ihm zu übernehmen, weil er das große Ganze sieht. Und deshalb die vorletzte Frage, wie sieht das praktisch aus? Ganz konkret im Alltag, auch in der Gemeinde. Paulus hat uns in Römer 14 das Wesen gezeigt, also was Gottes Reich ist, nämlich Gerechtigkeit, Frieden und, sehr gut, Freude. Bitte? Im Heiligen Geist. Sehr gut. Jesus hat uns in Matthäus 3, 6,33 die Richtung gegeben, wie kommt das Gottesreich in mein Leben, indem ich zuerst danach trachte und nicht irgendwann, sondern jetzt, jeden Tag als oberste Priorität. Und Petrus, der fehlt noch so ein bisschen, ne, der hat ja auch einiges zu sagen. Petrus zeigt uns, woran wir erkennen, ob wir Gottes Herrschaft für uns gelten lassen wollen. Paulus schreibt an Gemeinden, Petrus schreibt an Gemeinden, die angefeindet werden, an Christen, die für ihren Glauben Nachteile erleiden. Und wenn er denen sagt er nicht, haltet nur irgendwie durch, bald wird es besser, sondern er beschreibt, was diese Königsherrschaft des Reiches Gottes in genau dieser Lage für sie bedeutet, nämlich seid alle eines Sinnes, voller Mitgefühl, liebt einander, übt Barmherzigkeit und seid demütig. Im ersten Petrusbrief nachzulesen. Das ist das Innenleben, zumindest im besten Fall, auch in einer Gemeinde, in der Gottes Reich sichtbar wird. Nicht Einheitsmeinung, sondern Einmütigkeit. Nicht Gleichgültigkeit, sondern Mitgefühl. Und dann kommt ein Satz, der Gift ist für eine Gemeinde, wenn sie ihn nicht betrachtet. Und Gift wirkt. Hatte ich auch gehofft. Wir haben bei uns zu Hause wahrscheinlich eine Ratte an der Terrasse. Und ich wollte es aus meiner Frau gar nicht glauben, da habe ich sie selber gesehen. Es ist nicht so schön. Ne? Also, ne? Man kann sagen, eine Ratte. Ne? Und da habe ich so einen Moment gedacht, da gab es doch so ein Mittel dagegen. Es ist jetzt nicht so, ne? Keine Empfehlung, aber ich habe so gedacht, gibt Rattengift. Ich weiß gar nicht. Ne? Ne? Und dann habe ich aber angerufen und rausbekommen, Rattengift ist verboten, gibt es gar nicht mehr, kann man gar nicht mehr kaufen. Gut für die Ratte. Aber ich glaube, mittlerweile hat die sich ein anderes Zuhause gesucht. Hoffe ich. Aber wir wissen, Gift wirkt. Und deshalb sagt Petrus, vergeltet Böses nicht mit Bösem, nicht üble Nachrede mit gleicher üblen Nachrede. Üble Nachrede, das ist eben das Richten über andere. Die spitze Bemerkung am Rand, dass ich sage das ja nur weil. Und das Schweigen manchmal lauter sein können als Worte, wenn jemand einfach nicht mehr sehen und nicht mehr grüßen will oder ich das mich an ihm räche damit, hat auch so seine ungünstigen Auswirkungen. Und Petrus sagt, das ist nicht das Reich Gottes, sondern das Gegenteil, Gift. Stattdessen gibt Petrus den Gemeinden den Rat, segnet, denn dazu seid ihr berufen, segnet zu erben, Segen zu erben. Segnet die, auch mit denen ihr nicht mit einer Meinung seid. Segnet auch die, die manchmal ein bisschen komisch sind, mit merkwürdigen Ansichten, komischem Verhalten. Segnet die, die dich enttäuscht haben. Mit anderen Worten, unter der Königsherrschaft Gottes verändert sich, wie wir miteinander umgehen und auch wie wir übereinander reden. Und der letzte Gedanke, natürlich ist dieses Reich Gottes, das haben wir auch betont, es beginnt hier, da, wo Christen das ernst nehmen. die Sache mit der Gerechtigkeit, der Freude, dem Frieden und der Freude im Heiligen Geist, sondern es gibt einen Ausblick. Wir leben sozusagen noch in der Dämmerung. Dämmerung ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man weiß, es wird irgendwann hell. Also ihr müsst heute mal um 4 Uhr aufstehen oder 4.15 Uhr. Oder wahrscheinlich mittlerweile schon ein bisschen später, 4.30 Uhr. Ne? Könnt ihr ein bisschen länger schlafen, 4.30 Uhr. Also morgen früh, 4.30 Uhr. Denn wir sind Pfingsten unfreiwillig 4.15 Uhr mal wach geworden. Wer das wissen will, die Geschichte kann man gleich beim Kaffee hinterher erzählen. Und da konnte man die Dämmerung schön sehen. Oder? Heißt das Dämmerung? Wenn, Morgendämmerung, ne? Gibt es doch. Genau. Also es war so ein kleiner heller Streifen am Himmel schon zu sehen. Und man könnte sagen, ja, das ist doch noch Nacht, das ist doch noch gar nichts. Aber dieser kleine helle Streifen da ganz hinten über dem Horizont, der hat angedeutet, da kommt gleich noch mehr. Und es, ne, und es wurde dann, ne, wir haben es gar nicht gemerkt, zack, gefühlt in einer halben Stunde war es taghell. Unfreiwillig, wie gesagt. Die Bibel beschreibt Gottes Reich als etwas, das schon angebrochen ist. Und etwas, was noch nicht vollendet ist. Das Beste kommt noch, die Vollendung von dem Reich Gottes. Wir sehen so ein kleines, was wir sehen im besten Fall. Und diese Geschichte, die ist bei einem christlichen Festival geschehen. Und das ist so für mich so der Inbegriff von Gottes Reich. Das ist, da stimmt irgendwie alles. Aber es ist fast unvorstellbar, dass das nur so ein kleiner Streifen, so eine Ankündigung ist, so ein Teaser, so ein kleiner Geschmack, Gruß aus der Küche, Amüs Göll. Ne? Wenn das schon schmeckt, ne? Was danach kommen kann, Wahnsinn. Wir leben wie Menschen in der Dämmerung. Die Sonne, Gottes Königsherrschaft, ist zwar schon aufgegangen, so ein ganz kleines bisschen, seit Jesus gekommen ist. Es ist nicht mehr Nacht, aber die volle Mittagssonne steht noch aus. Und in dieser Zwischenzeit, in diesem Zwielicht, treffen wir Entscheidungen. Lebe ich so, als wenn es noch Nacht ist und ignoriere das, was wir schon sehen, was wir sehen könnten, weil ich mir sage, ach, das wird nicht heller, das bleibt so, das wird eher dunkler. Also wie sich diese Welt entwickelt oder wie es manchmal in der Gemeinde zugeht, das wird ja immer schlimmer, immer katastrophaler. Und zu Menschen in unserer Zeit, in der Dämmerung, sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an, in Offenbarung 3. Er sagt das nicht zu überzeugten Atheisten, nicht zu Menschen, die ihn kennen, sondern zu Menschen, die ihn kennen. Aber bei denen das Licht vielleicht noch gedämpft ist oder noch keine Sicht dafür ist, dass das Reich Gottes vor der Tür steht mit Jesus und hereingelassen werden will. Darum lädt er uns ein, sucht und so werdet ihr finden. Trachtet zuerst nach meinem Reich, nach dem Reich Gottes. Mit anderen Worten, richte dich in dieser Dämmerung jetzt schon nach meinem Licht aus. Guck, wo es hell wird. Und das kriegen wir gut hin. Ne? Also alle, die es probieren wollen, 4.30 Uhr, ne? ihr werdet das sehen, wo es hell wird. Verspreche ich euch. Die Frage ist nicht zuerst, bin ich moralisch gut genug dafür? Die Frage ist, in welchem Licht gehe ich meinen Weg? Jetzt schon. Bestimmen Angst, gekränkter Stolz oder mein Recht die Richtung in meinem Leben? Oder lasse ich mir von Jesus als König zeigen, wo Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist mein Leben bestimmen können und damit mehr Reich Gottes in mir zum Tragen kommen? Vielleicht bist du auch noch so im Halbdunkel unterwegs, als jemand, der Jesus noch nicht ganz in seinem Leben aufgenommen hat. Dann gilt für dich, doch, die Sonne ist aufgegangen. Der König ruft dich in sein Reich. Du musst nicht im Dunkeln bleiben. Vielleicht, die meisten kennen Jesus seit vielen Jahren, Aber manchmal ist es so wie mit einem Lagerfeuer. Ne, das könnt ihr eigentlich Feuer machen jetzt noch bei den nee, ne? Eigentlich geht das nicht. Ne? Wir haben gestern Abend bei uns am Rhein haben wir gesehen, haben die offenes Feuer gemacht. Ich dachte, mir bleibt das Herz stehen. Ne? Offenes Feuer. Aber das kennen wir, wenn das Feuer eine Weile gebrannt hat und alles verbrannt hat, was da drin war, dann bleibt Glut zurück und die wird, das wird immer weniger. Aber das glimmt noch Stunden vor sich dahin. Und wenn man was Neues reinlegt, dann kann man das schön wieder entfachen. Aber vielleicht ist es ein bisschen wie mit dem Feuer. Wir wissen um Jesus und um das Reich Gottes und um den Heiligen Geist, aber das glimmt ein bisschen vor sich dahin. Mit Asche, aus Alltag und Enttäuschung und Gewohnheit versetzt. Und das reicht irgendwie nicht, um das neu zu entfachen. Jesus klopft auch heute bei dir an. Nicht mit Vorwürfen, sondern mit einer Einladung. Lass mein Licht wieder in deinen Alltag neu hinein. Lass dich neu auf mich ein. Nachfolge heißt, in der Dämmerung dieser Welt Schritt für Schritt diesem, seinem Licht entgegengehen, im Vertrauen auf den, der den Weg kennt, auf den Bergführer, der das Ganze auch in meinem Leben im Blick hat. Gottes Reich, dein Ziel? Die Frage ist einfach, aber von ihr hängt viel für dein Leben mit Gott ab. Bist du bereit? Zwei, sehr gut. Amen.